Also herzlich willkommen heute Abend zur Gemeinschaftsstunde. Ich freue mich wirklich, dass so viele Plätze besetzt sind. Wunderschön. Ich möchte nur mit uns beten. Ja, dreieiniger Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir diesen Abend mit dir beginnen dürfen. Dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes möchten wir diese Gemeinschaftsstunde abhalten und danke, dass du mit deinem Heiligen Geist direkt hier mitten unter uns sein möchtest. Segne doch diesen Abend, sei bei jedem, der gekommen ist und öffne unsere Herzen ganz weit für dein Wort und sprich du selbst. Ich danke dir dafür und wir möchten dich loben und preisen mit dem nächsten Lied auch. Amen. Wir machen heute weiter im zweiten Brief des Timotheus, von Paulus an Timotheus. Dieser noch persönlichere Brief als der erste Brief. Paulus schreibt den ja an Timotheus und ist in einer sehr bedrohlichen Lage. Er weiß nicht, wie es mit ihm weitergeht und er instruiert jetzt seinen Nachfolger, seinen Ziehsohn, wie auch immer, und ermutigt ihn, das Evangelium klar und wahr zu predigen. Ich lese jetzt mal die Verse 2. Timotheus 2, die Verse ab 14 bis 26. Warnung vor unnützem Streit. Ich lese nach Luther. Daran erinnere sie und ermahne sie inständig vor Gott, dass sie nicht um Worte streiten, was zu nichts nütze ist, als die zu verwirren, die zuhören. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Halte dich fern von ungeistlichem, losem Geschwätz, denn es führt mehr und mehr zu ungöttlichem Wesen und ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Unter ihnen sind Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und bringen einige vom Glauben ab. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zu ehrenvollem, die andere zu nicht ehrenvollem Gebrauch. Wenn nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch, geheiligt für den Hausherrn, brauchbar und zu allem guten Werk bereitet. Fliehe die Begierden der Jugend, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen. Aber die törichten und unnützen Fragen weise zurück, denn du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen Gott vielleicht Buße gäbe, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Soweit der Text von heute. Ich möchte gleich anfangen mit Punkt 1. Disputierlust versus kraftvolle Evangeliumsverkündigung. So hat es der Brun drüber geschrieben in seiner Bibelübersetzung. Und Vers 14 startet ja damit. Paulus schreibt, Timotheus, daran erinnere sie, bezeuge vor Gott, also beschwöre sie vor Gott, sie sollen nicht mit Worten zanken oder kämpfen. Also sprich, es gibt Wichtigeres in der Gemeinde. Offensichtlich, wir wissen, Paulus, da war oft Streit, offensichtlich hat Paulus hier ein Zanken und Streiten um Worte und Begriffe in der christlichen Gemeinde vor sich. Er sagt, es ist doch nicht notwendig. Oft geht es ja nicht einmal um wesentliche Dinge des Glaubens. Es geht hier nicht um ein echtes Ringen, sondern um Haarspaltereien, die zu nichts nütze sind, aber kaputt machen. Und vor allem, verwirrt die Gläubigen. Klare Verkündigung, Vers 15b, Luther übersetzt diesen wunderbar den Vers, teile das Wort, Timotheus, teile das Wort der Wahrheit recht aus. Timotheus soll durch klare Verkündigung auch dafür sorgen, dass Gemeinde, Gemeinschaft gebaut wird. Timotheus und sicher auch noch weitere Leiter dort. Gemeinde will mit dem Wort der Wahrheit aufgebaut werden. Das macht wetterbeständig, wenn stürmische Zeiten kommen. Und Paulus schreibt ja, bemühe dich darum, Timotheus. Du sollst wie auch die Brüder in der Gemeinde positiv und einladend den Weg klar aufzeigen. Und du sollst gewiss machen, die Wahrheit des Evangeliums ausrichten. Timotheus soll Gott gefallen. Kolosser 3, Vers 23. Also es ist ihm wirklich wichtig, dem Paulus, dass Timotheus sich bemüht. Und nach Kolosser 3, Vers 23, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Also, dieses Geschwätz und dieses soll Timotheus nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Ich bin schon beim zweiten Punkt. Es geht um den Punkt Irrlehren. In Vers 16 bemerkt Paulus fast bissig, also das habe ich von einem anderen Ausleger, das fällt mir super gut, der Satz, dass die Spekulationen der Irrlehrer Wachstum und fortgeschrittene Erkenntnis für sich reklamieren, aber dabei die Richtung komplett verfehlen. Also, sprich, Timotheus soll sich auf dieses ungeistliche, und jetzt geht's wirklich auf diese ungeistliche Irrlehren, loses Geschwätz nicht einlassen. Paulus meint, wenn er, also Timotheus und vermutlich weitere Leiter, meinen, in eigener Weisheit über Gott und sein Wort zu reden, quasi ohne Bitte um den Heiligen Geist oder ohne Glauben, so wie wir heute wissen, dass es Verkündiger gibt, die zum Beispiel auch heute Jungfrauengeburt ablehnen und sonstiges. Er sagt, ey, wenn das ohne Heiligen Geist ist, ohne Glauben und ohne Buße, dann sind es vielleicht schöne Worte, die da gesagt werden. Die klingen vielleicht sogar fromm, aber sie sind, und das sagt Paulus, so sind die Irrlehrer kraftlos. Wie Krebszellen nennt er es, sich in das gesunde Gewebe hineinfressen und damit den Tod bringen können. So greift die Irrlehre um sich und sie infiziert das gesunde Leben der Gemeinde. Tja, wie erkennt man Irrlehre? Das ist wirklich ein spannender Punkt, vor allem heute. Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal für uns als Gemeinschaft, als Gemeinde, als Gemeindemitglieder, wir müssen die Bibel lesen. Wir müssen wissen, was Jesus sagt, was steht denn in Gottes Wort. Wir sollten die Bibel kennen, nur dann können wir ja auch feststellen, wenn was gegen Gottes Wort gesagt wird. Ja, und Bibel lesen. Euch geht es bestimmt ganz anders wie mir, aber ich lese morgens manchmal meine Losung und eine Stunde später könnt ihr mich nicht mehr fragen, was drin stand, manchmal. Weil ich es einfach, vielleicht, ich sage es ehrlich, lese um des Lesens willen manchmal. Und das ist mir bei der Vorbereitung so richtig aufgefallen. Da fallen dann viele Sachen auf, gell, Andy? Wir können nur das feststellen, wenn man die Bibel geduldig lesen, also geduldig hinschauen, was man auch lesen und was da steht. Und ich glaube, die Bibel redet noch viel direkter und persönlicher, je geduldiger man dran geht, das lesen, standhaltet, drüber betet, was da steht, weil die Bibel sagt schon ihr eigenes. Also ich glaube, Fazit, also ich zumindest und vielleicht auch manche andere, wir müssen gegen das flüchtige Lesen, das flüchtige Hören ankämpfen. Geduldig hinsehen, ehe man vielleicht irgendwelche eigene Nutzanwendungen rausleset und so weiter. Jedenfalls, Paulus sagt, hey, diese Irrlehre, dieses gottlose Geschwätz, das ist leeres Geschwätz, nennt er es. Also, wir müssen auch aufpassen, was so gesagt wird. Vers 18 nochmal, welche von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung der Toten sei schon geschehen. Das ist ein gutes Beispiel. Ich habe das auch schon gelesen, und habe mir auch das mal angeschaut und YouTube, wie da so ein paar Gescheite zusammengesessen sind und über die Auferstehung philosophiert haben. Und ja, wo dann sagen, naja, das muss man geistig verstehen, es gibt keine leibliche Auferstehung. Da frage ich mich, Jesus hatte wieder ein Leib, er hat da gegessen, der Petrus ist zum Rumgeschwommen, wo er da das Feierli gemacht hat und Fischli gebraten hat. Also ja, auf jeden Fall, es werden manchmal seltsame Dinge, ja, also die leibliche Auferstehung wird teilweise in Frage gestellt. Und Jungfrauengeburt und so weiter. Aber bei so viel Unsicherheit, wo es da gibt in dieser Beziehung, wer lehrt denn da noch was richtig? Das fragt man sich doch auch bei uns. Und auf was können wir uns eigentlich verlassen? Auf was kann man sich denn noch verlassen? Ja, als Gemeinde. Mein dritter Punkt, worauf soll man sich denn noch verlassen bei dem ganzen Durcheinander? Der Paulus, der möchte den Timotheus ermutigen, gerade weil da so viel Irrlehrer und Querele sind, auch in diesen Unsicherheit und Ungewissheit, falls Paulus ihn vielleicht persönlich auch nicht mehr unterweisen kann, möchte ihm einfach Mut machen und sagt, auch gilt auch für unsere Zeit, auch in unserer Welt voller Ungewissheit, er will ihm was Verlässliches geben und er schreibt ihm und ermutigt ihn, hey Timotheus, Vers 19, aber der feste Grund Gottes besteht, ich ergänze mal schon, besteht in Jesus. Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. 2. Korinther 5, 19. Also, aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel, also amtlich beglaubigt und bestätigt durch den Heiligen Geist, der Herr kennt die Seinen und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Also, aber der feste Grund Gottes besteht. Jesus hat mit seinen Gebote, oder in der Bibel stehen die Gebote, und das sind Maßstäbe gesetzt, und was Jesus gesagt hat, die dürfen nicht verrückt werden. Eine Kraftwelle, das ist er. Aus ihm kommt das ewige, lebendige Wasser. Das Kreuz Jesu ist die Gründung für den Bau der Gemeinde. Es kann kein anderer Grund gelegt werden. Auf dieses Fundament hat auch Paulus gebaut und Timotheus hat weitergebaut, und da soll er dann irgendwann die nächste bauen, und von uns ist heute auch kein Neubau von der Gemeinde verlangt, sondern ein Weiterbau am Reich Gottes. Auf diesem festen Grund. Alles, was Gott baut, ist fest und solide. Und jetzt lese ich kurz was. Hahn und Grünzweig, das fand ich nämlich wirklich gut und ich möchte es jetzt einfach vorlesen zu diesem Vers, weil ich habe gedacht, das brauche ich nicht abschreiben. Viel früher, in einem anderen Brief schrieb Paulus an die Christen, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und weil Jesus Christus gestern und heute und auch in Ewigkeit derselbe ist, können auch wir getrost und gewiss bekennen, der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Das machet, dass ich finde, das ewig wahre Gut, von Paul Gerhard. Und auch das auf diesen Grund gebaute Haus Gottes, die Gemeinde Jesu, besteht. Das Haus, in dem Gott, Jesus Christus, unter den Seinen wohnt und in dem die Menschen mitten in dieser Welt bei Gott zu Hause sein können. Dieses Haus auf dem Grund, der Christus ist, hat für immer Bestand. Auch die Pforten der Hölle können es nicht überwältigen. Keine noch so starke Verfolgungsmacht und keine noch so raffinierte, den Menschen süß eingehende und sie scheinbar hoch emporhebende, die biblische Botschaft relativierende Verführung durch falsche Propheten, auch in der Endzeit, vermögen die Planierraupe zu sein, also nichts, die dieses Haus von seinem Grund schieben und zum Einsturz bringen können. Ich fand es so tröstlich und wollte euch das genau so vorlesen. Nochmal zu diesem Vers, der feste Grund besteht und hat dieses Siegel, der Herr kennt die Seinen. Also, sein Fundament ist sogar versiegelt. Und auf diesem Siegel erkennen wir zwei Inschriften. Die eine stellt die göttliche Seite dar, der Herr kennt die Seinen, die andere die menschliche. Also das erste ist die Erklärung, das zweite würde ich mal als Forderung nennen. Es lasse Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Also, göttliche Seite, der Herr kennt die Seinen. Wir Christen schwanken ja hin und her in unterschiedliche Sichten, Probleme. Und die Orientierung bringt uns aber dieser eine, oder nicht nur dieser Satz, sondern Johannes 10 in der Kurzfassung, der gute Hirte, er kennt seine Schafe. Meine Schafe, die hören meine Stimme, sie kennen mich, sie folgen mir. Und es heißt weiter, und niemand, auch in Kapitel 10 vom Johannes, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Also, da braucht es doch keine Diskussion über Glaubens- und Lehrfragen. Wer kennt Gott denn wirklich jetzt richtig? Einer kennt Gott vielleicht besser wie der andere. Es ist doch nicht ganz, ist doch zweitrangig. Entscheidend wird doch sein, wen von uns Jesus kennt. Wen von uns kennt Gott? Wenn Jesus sagt, meins. Denke mir dran, als die Jünger doch zurückkamen, die gingen doch mal, ich habe es jetzt nicht mehr nachgeschaut, ich meine, sie sind mal paarweise weggeschickt worden und sind dann wieder zurückgekommen, waren ziemlich viele. Und dann haben sie Jesus erzählt, oh, man konnte sogar in deinem Namen Geister austreiben und so weiter. Und dann, was hat Jesus gesagt? Hey, freut euch nicht darüber, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Deshalb, also, das ist doch das Wichtige, kennt Jesus mich. Zur zweiten Seite, zur menschlichen Seite noch, es trete ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Dieses menschliche, die menschliche Seite vom Siegel besteht also darin, dass jeder, der den Namen Gottes nennt, auch von der Ungerechtigkeit lassen soll. Wenn wir sagen, wir folgen Jesus nach, dann müssen wir mit ihm im Gespräch, im Austausch bleiben und dann wird er uns schon deutlich zeigen, wo wir noch Korrekturbedarf haben. Also ablassen von Unrecht, nach Gottes Wille fragen und ihn tun. Also, es gibt noch wahnsinnig viel dazu zu sagen. Ich höre jetzt aber hier auf, fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Also Punkt 1, Timotheus, hoch her, das Geschwätz, das ist unnütz, das ist gottlose Diskussionen. Paulus ging es, wie gesagt, nicht ums Ringen, sondern dass Timotheus sich nicht in Streit und Geschwätz und Neid führen lassen soll oder Streit um Streitens willen. Und für uns auch, dass wir wachsam sind. Die Gemeinde wird ja in den letzten Tagen nicht nur von außen, sondern auch von innen angegriffen, haben wir ja vorhin hier drin gelesen bei Grundzweig. Zweitens die Irrlehrer. Deshalb sollte uns das Bibellesen auch wichtig sein, hellhörig und Aufmerksamkeit zu haben. Ganz wichtig, ein Punkt, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben. Vielleicht sind wir nicht immer eurer Meinung, aber solange wir das Glaubensbekenntnis miteinander schwätzen und der Heiland unser Grund ist, wir sind doch alle verschieden, aber wir sind auf dem gleichen Weg. Das feste Fundament drittens Gottes besteht in Jesus. Der Bau der Gemeinde steht nicht auf einem wackeligen Boden von unserer Gotteserkenntnis, sondern darauf, dass Gott uns kennt. Der Herr kennt die Seinen. Jesus kennt die Seinen und Gott und der Vater sind eins. Wir wollen und sollen ihm gefallen und daher uns immer wieder auch von ihm korrigieren lassen. Soweit.
Paulus, er ahnt, dass sein Leben bald zu Ende sein wird. Er hat das Ziel, auf das er sich einerseits ja auch freut, bald erreicht. Das wird aus Kapitel 4, Vers 7 deutlich, wenn er schreibt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Der junge Gemeindeleiter Timotheus, er erhält also diesen Brief und da drin ist ganz viel Ermutigung, aber auch ganz viel Ermahnung und jede Menge praktische Handlungsanweisung. Ich stelle mir vor, dass Timotheus diesen Brief, den er gekriegt hat von seinem Ziehvater Paulus, dass er den gut aufgehoben hat. Und immer wieder hat er gelesen und oft bestimmt unter Tränen, nachdem Paulus dann nicht mehr da war und sie keine persönlichen Kontakte und keinen persönlichen Austausch mehr hätten. Ich möchte aber nicht mit unserem Abschnitt beginnen, sondern mit dem Vers davor. Den haben wir letzten Sonntag gehabt, Vers 11 bis 13 eigentlich, wenn ich es genau nehme. Weil das so eine Art Basis ist, das ist so eine Ermutigung oder auch ein Stück von dem Fundament, wo Paulus schreibt. Und Paulus schreibt in diesem Timotheusbrief immer wieder von der Basis, von dem, was wichtig ist, wo man sich drauf gründet. Nämlich immer dann, wenn er von Wahrheit schreibt, vom Wort und vom Fundament. Es ist ein wahres Wort, Vers 11 beginne ich, wenn wir mit Christus gestorben sind, wenn wir auch mit ihm leben. ich muss korrigieren, wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir mit ihm geduldig leiden, werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir aber nicht zu ihm halten, wird auch er nicht zu uns halten. Und doch bleibt er treu, auch wenn wir ihm untreu sind, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. In den drei Verse, da können wir die Ernsthaftigkeit der Beziehung zu Jesus erkennen. Wenn, dann, sonst. Wer sich ein bisschen mit Digitaltechnik, mit Programmierung befasst, der weiß, es ist einfach ein Grundsatz in der Programmierung. If, then, else. Und das ist eine Gesetzmäßigkeit. Da gibt es kein vielleicht und kein nur halbe, sondern wenn, dann, ansonsten. So. Und so ist es auch hier. Die Verse sagen uns ganz deutlich, hältst du dich zu Jesus, hält sich Jesus zu dir. Hältst du dich nicht zu Jesus, hält Jesus nicht zu dir. Und wenn ich das so lese und das so isoliert betrachte und das vielleicht auch in Gedanken auf meine Liebe, die ich so um mich herum habe und die ich gern bei mir und bei Jesus hätte anguckt, dann kann mich das echt belasten und dann kann mich das richtig fertig machen. So hart ist Paulus in seiner Aussage und so hart sieht er die Gesetzmäßigkeit bei Gott. Wenn wir aber in dieser Gesetzmäßigkeit jetzt weiter lesen möchtet und dann den 13. Vers lesen, dann müsste es eigentlich heißen, wenn ich Jesus treu bin, ist Jesus mir treu. Wenn ich Jesus nicht treu bin, ist Jesus mir nicht treu. Wenn man aber genau aufpasst, dann heißt im 13. Vers, und doch bleibt er treu, auch wenn wir untreu sind. Und dieser halbe Satz, der zeigt, finde ich, die ganze Art von Jesus. Jesus ist treu. Er steht zu seinem Versprechen, nämlich zu allem, was er im Evangelium uns gesagt hat. Und ganz kurz gesagt heißt es, seine Hand bleibt ausgestreckt. Egal was passiert, egal wo ich mich von ihm trennt habe, egal wo ich ihn enttäuscht habe, egal wo ich ihn verleugnet habe, ich darf, ich kann zurückkommen. Wenn diese Umkehr, diese Buße passiert, dann ist Jesus da und die Hand bleibt ausgestreckt, immer und ewig. Nochmal zurück, Sünde und Schuld ist keine Kleinigkeit. Und da macht die Bibel keinen Hehl draus. Gott wird über Schuld, über Sünde nicht hinweggehen. Sie trennt uns von ihm und da gibt es keinen Kompromiss. Und doch gibt es die Rückkehr. Und das beste Beispiel, das mir eingefallen ist, und ich finde es einfach genial, Gerlinde hat es vorher schon gesagt, das ist eben dieser Morgen am See Genezareth, als Jesus dort war und die Fische schon auf dem Feuer braten hat und Petrus mit seinen Freunden dann ankommen ist. Und Petrus und Jesus haben sich, nachdem Jesus auferstanden ist, zum ersten Mal wieder richtig in die Augen geschaut. Und Jesus fragt Petrus dreimal, hast du mich lieb? Hast du mich lieber wie die anderen? Und Petrus weiß genau, was passiert ist. Er hat nämlich seinen Herrn verraten, dort in dieser Nacht vor Karfreitag. Und dann ging er raus. Und was lesen wir von Petrus? Er weinte bitterlich. Matthäus 26 können wir das nachlesen. Petrus hatte einen Zusammenbruch. Er hat erkannt, ich habe mich von Gott getrennt und ich habe ihn verleugnet. Ich stand nicht zu ihm. Und an diesem Morgen, als er sich in die Augen geschaut hat, hat Jesus zum Petrus was gesagt. Nachdem er gesagt hat, ich habe dich lieb, hat er gesagt, weide meine Lämmer. Und auf diesen Mann hat Jesus seine Gemeinde gegründet. Und doch bleibt er treu, auch wenn wir ihm untreu sind. Das möchte ich als Basis jetzt heute dort drüber stellen, über den Abschnitt, der jetzt kommt. Und nur Gerlinde schon das meiste gesagt hat. Ich gehe noch ein bisschen hinter drei und vielleicht habe ich noch ein paar Gedanken dazu und manches überschneidet sich. Vers 14 und 15. Daran erinnere sie und ermahne sie inständig vor Gott, dass sie nicht um Worte streiten, was zu nichts Nütze ist, als die zu verwirren, die zuhören. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als ein angesehener und untadeliger Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht vertritt. Die Anweisung ist klar. Paulus sagt zum Timotheus, lass dich nicht auf diese Streiterei ein. Wortstreit vor der Gemeinde, der soll bei euch nicht stattfinden. Es ist nicht förderlich. Im Gegenteil, es verwirrt die, die zuhören und vielleicht gar nicht wissen und verstehen, um was da gestritten wird. Heißt es für uns, wir sollen alles, was wir hören, einfach so stehen lassen? Wir sollen nimmer prüfen, ob wir noch der Bibel entsprechend leben und ob wir auf dem rechten Weg gehen? Gehört da nicht auch dazu, dass wir, also wenn wir unseren Glauben wirklich leben möchten, gehört nicht dazu, dass wir widersprechen, wenn Aussagen gemacht werden, die einfach der Bibel nach falsch sind? Warum gibt Paulus dem Timotheus den Rat, an die Stelle des Streites lieber klare und einfache Verkündigung des Evangeliums zu stellen? Paulus sagt, zeig deine Kritiker nicht im Streitgespräch, dass du recht hast und auf der richtigen Seite bist oder dass die Bibel recht hat. Verteidige nicht die Bibel mit deinen Worten, sondern lass das Evangelium durch dein Verhalten sprechen. Durch einfaches Zeugnis und zeig somit, um was es im Evangelium geht. Mir fällt bei uns oder in meinem Leben, in meiner Zeit, wo ich schon in Gemeinde bin, fallen mir viele Diskussionen und mancher Streit ein, wo ich gern mitgestritten habe auch. Welcher Stellenwert hat das Wirken des Heiligen Geistes bei uns? Ist die Geistestaufe als zusätzlicher Schritt nach meiner Bekehrung erforderlich? Ist ein Christ, der die Gabe des Sprachengebetes hat, schon weiter wie einer, der diese Gabe nicht hat oder sie gar nicht anstrebt? Wie ist es mit der Ökumene? Können wir gemeinsame Gottesdienst feiern mit katholischen Christen, mit neuapostolischen Christen, mit Adventisten? Ist unsere Gemeinde oder Gemeinschaft schriftgemäß, wenn wir demokratische Abstimmungen verfolgen? Gibt es Kleider, die im Gottesdienst nicht erlaubt sind? Und darf ich, habe ich auch schon drüber gestritten, darf ich beim Erzählen von biblischer Geschichte, darf ich diese spannend ausschmücken und darf ich vielleicht auch noch das eine oder das andere dazugeben, wenn ich das spannend erzählen möchte? Oder wie ist es, wenn ich eine Geschichte erzähle und ich lasse vielleicht ein ernster kritischer Teil weg? Da kann man sich schon heiß diskutieren. Und manchmal habe ich auch schon von außen gehört, um was streiten die sich denn eigentlich? Was ist denn der Unterschied zwischen dieser oder jener Gemeinde? Und warum sind die so kleinlich? Und daheim, da streiten wir ganz oft, also nicht ganz oft, doch, wir streiten natürlich auch, aber um Glaubenssache. Ich habe mit meinen Schwiegereltern das Diskutieren gelernt. Und inzwischen liebe ich das und manchmal ist meine Frau erstaunt, dass dann die gar nicht so schnell aufhört. Aber ja, soll ja heute nicht dazu aufgerufen werden. Aber mir ist schon gekommen und dann habe ich gefragt, wir diskutieren über Kleinigkeiten und dann überlege ich mir, was sagen unsere Geschwister in Nordkorea? Diskutieren die auch über diese Frage? Sind die auch so zerstritten oder trennen sich und es gibt nochmal eine neue Gemeinde? Oder in Nigeria? Oder in andere Länder? Ich glaube, die haben ganz andere Sorgen. Und da geht es um die Basis, um den Grund, den der Paulus hier meint. Aber ich möchte noch den Vers 24 dazu nehmen, als Empfehlung, wie man mit Streit umgeht. Ein Knecht des Herrn soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, einer, der Böses ertragen kann. Ich glaube, Streit, Diskussion, unterschiedliche Meinung, unterschiedliche Erkenntnis, unterschiedliche Auffassung, das gibt es zwangsläufig, wenn man ernsthaft einfach auch im Evangelium unterwegs sein möchte. Doch es tut uns gut, wenn wir uns so verhalten, wie Paulus es hier fordert. Eben nicht streitsüchtig zu sein, eben nicht das letzte Argument haben zu wollen, eben nicht den anderen als Gegner zu sehen, den ich mit meinen Worten besiegen muss, sondern freundlich sein und im Lehren geschickt, ist ein guter Ausdruck. Teilweise ist es vielleicht Begabung, dass einer da geschickt ist, aber teilweise kann man es auch lernen. Und ich glaube, es hilft uns auch in Diskussionen mit Menschen, die wir treffen in unserem Umfeld, wenn wir lernen, auf oft gestellte Fragen auch eine Antwort zu haben. Ein Freund, mit dem ich auch über Streit in der Gemeinde gesprochen habe, über Trennung und Gemeindespaltung, der hat mir gesagt, hat mir einen Rat gegeben und er hat gesagt, weißt du, Andi, ich bin dabei, mir anzugewöhnen in Diskussionen und bei Angriffen und im Streit, nicht mich sofort zu kontra, sondern meinem Gegenüber zu sagen, ich will darüber nachdenken, ich will das prüfen. Im Lehren und Streiten darf und muss überlegt sein, wie sage ich es meinem Leben. Und dann steht es uns als Christen und als Gemeinde auch gut an, wenn wir bereit sind einzustecken. Wir müssen lernen, was zu erdulden. Da ist mir gleich eingefallen, nicht lange her haben wir es davon gehört, Epheser 6, die geistliche Waffenrüstung. Wir haben Waffe, hauptsächlich Verteidigungswaffe, die uns helfen, was auszuhalten, nämlich den Brustpanzer des Glaubens und den Helm des Heils. Beides Hilfe, die uns befähigt, dass wir nicht gleich zu Boden gehen und dass wir einfach auch was haushalten. Und der Vers 25, und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, vielleicht hilft ihnen Gott zur Umkehr, die Wahrheit zu erkennen. Und da möchte ich euch einfach von Stephanus erzählen. Ihr kennt denn alle Stephanus, dieser große Diakon, der wirklich voll des Heiligen Geistes war und der auch geschickt im Lehren war und der so beliebt war bei der Gemeinde und der gern nicht nur die Speise austeilt hat und diakonisch unterwegs war, sondern auch gern gepredigt hat. Der wurde angefeindet und die jüdische Gemeinde damals, die hat ihn versucht oder die hat ihn mit falschen Anschuldigungen vor Gericht gebracht. Und dann hieß es in Apostelgeschichte 6, Vers 15, können wir lesen, als er vor Gericht stand, alle im Rat blickten gespannt auf Stephanus. Sie sahen, dass sein Gesicht leuchtete wie das eines Engels. Der hat gar nichts gesagt, aber man hat es ihm angesehen. Stephanus, der musste den Streit durchstehen. Sie stritten gegen ihn, können wir auch dort lesen, aber er hat gar nicht mitgestritten. Und dann musste er als erster Märtyrer sterben. Aber Stephanus war nicht bitter. Und als er die Möglichkeit bekam, kurz vor die Steine auf ihn eingeflogen sind, noch ein letztes, ja, das letzte Wort zu haben, da hat er eine lange Rede gehalten. Ich weiß gar nicht, die haben so lange gewartet, er konnte reden. Sie waren, denke ich mal, auch gefesselt von dem, was er gesagt hat. Und er hat Kapitel 7, könnt ihr nachlesen, ein ganzes Kapitel von der Apostelgeschichte, hat nur der Stephanus sein letztes Wort gesprochen. Und er hat begonnen mit, liebe Brüder und Väter, das lohnt sich zu lesen. Das ist eine ganz große Rede, die er da gesagt hat. Und ich glaube, das ist genau das, was Paulus meint, wie wir im Streit uns verhalten sollen. Und wenn wir am Ende von dieser Rede sind, dann hören wir auch da, dass Stephanus harte und scharfe Worte gesagt hat und dass er nicht hinter den Berghalter hat mit dem Evangelium, nicht hinter den Berghalter hat auch mit dem, was er sieht, was falsch ist. Aber er hat liebe Brüder und Väter, so hat er sie gesehen, das stand da drüber. Zu Vers 19, Gerlin, der hast du schon viel gesagt, das lasse ich einfach mal weg. Vers 20 und 21, in einem großen Haus aber sind nicht alle allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zu ehrenvollem, die anderen zu nicht ehrenvollem Gebrauch. Wenn nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch, geheiligt, für den Hausherrn brauchbar und zu allem guten Werk bereitet. Reinheit ist Brauchbarkeit. Es geht um Reinigung der Menschen in der Gemeinde. Wir sollen sein, wie die Beispiele, die Paulus im Abschnitt vorbringt, das haben wir auch letztes Mal gehabt, da hat er gesagt, wie der Soldat, der treu seinem Herrn dienen möchte und der beste Leistung bringen möchte, wie der Athlet, der alles hinter sich lässt und nur noch auf diesen Sieg und Wettkampf hinarbeitet und wie der Bauer, der alles gibt und sorgfältig sein Feld bereitet und sät und der dann als Lohn die ersten Früchte genießen darf. Für uns der Anspruch, willst du ein Gefäß sein, ein edles Gefäß, das für Gott brauchbar ist. Dazu müssen wir uns reinigen lassen und dazu brauchen wir das Blut von Jesus. Dazu müssen wir sein wie der Petrus, der sagt, ja, ich habe mich von dir getrennt und weinte bitterlich. Darf der Heilige Geist mir in mein Gewissen reinsprechen? Darf er mir begegnen, dass mich eine Bibelstelle, dass mich eine Aufforderung, ein Satz oder einfach ein Impuls trifft und mir zeigt, hier ist was zu ändern, hier gilt es, dich zu reinigen zu lassen? Darf die Bibel mein Verhalten kritisieren? Antwort, ja, sie muss, sonst werde ich nicht rein und brauchbar für Gott. Ich möchte zusammenfassen. Gute und praktische Ratschläge gibt Paulus seinem Ziehsohn in dem Brief. Und der Timotheus muss sie alle umsetzen. Ist das nicht eine Überforderung für so einen jungen Gemeindeleiter? Und ist das nicht für uns eine Überforderung, wenn wir es für uns nehmen? Einer hat nachgezählt, es sind über 40 Befehle oder Arbeitsanweisungen, die der Timotheus in diesem kurzen Brief kriegt. Und im ersten Timotheusbrief sind es ganze 30. Also genügend zu tun. Über allem lernen, anstrengen, über aller Taktik, über allem Geschick, das wir lernen können, sollen wir sehen, ja, möchte ich einfach mit einem Bild, das mir so eingefallen ist, schließen. Und denke, so dürfen wir mit unserem Gott sein und so ist er mit uns. Ab und zu treffe ich Mark Hinder und dann treffe ich einen Bekannten oder ja, eigentlich sind es noch nahe Verwandte. Und da ist so ein Mädle und mit dem, das will ich halt begrüßen, freundlich und schwätze mit ihm. Und es steht neben ihrem Papa und ich spreche auf das Mädle ein und das Mädle antwortet mir nicht. Sie reagiert gar nicht. Die einzige Reaktion, die sie hat, ist, sie dreht sich um zu ihrem Papa und guckt an ihren Papa auf. Und ich denke, das ist was, das wir mitnehmen können. Wenn wir in der Diskussion sind, wenn uns ein Streit aufzwungen wird, wenn wir am Punkt sind, wo uns echt nichts mehr einfällt, dann machen wir es doch wie das Mädle und wir gucken auf zu unserem Papa. Ich bin so froh, dass wir unseren Herrn Jesus haben, der genau weiß, wie es uns geht, der mit uns geht. Zu ihm dürfen wir uns umdrehen und auf ihn schauen. Ich möchte mit uns jetzt beten. Herr Jesus, danke, dass du der Grund bist, der gelegt ist. Und dass es an dir sich entscheidet, wie sich mein Leben entwickelt und dass sich an dir entscheidet, wie ich zu dir stehe, wie ich die Ewigkeit verbringe. Und das ist schön für die, die dabei sind, und das mag bitter sein für die, die dich ablehnen. Herr Jesus, ich danke dir, dass deine Hand ausgestreckt ist und dass du treu bist und dass du wartest ein Leben lang auf jeden Menschen. Und du hast gesagt, dass du alle Menschen lieb hast und dass du möchtest, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, nämlich der Wahrheit, dass du für sie gestorben bist und dass du dein Leben gegeben hast für alle Menschen. Ein für alle Mal hast du bezahlt. Und jeder, der zu dir kommt, der dich annimmt, wird ewiges Leben haben. Das sind Versprecher, die stehen fest. Und da dürfen wir uns dran halten. Und da gibt es kein Abweichen davon. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns als Gemeinschaft, als Gemeinde zusammengestellt hast und dass du unser Herr und Heiland bist. Und da möchten wir ja auf dich vertrauen und doch möchten wir wie der Athlet uns anstrengen und alles geben und mit dir unterwegs sein und möchtet treu auch deine Mitarbeiter sein. Danke für deine Nähe und für das, was wir hier auch hinhandeln in unserem Land, für den Frieden, den wir genießen dürfen, der alles andere wie selbstverständlich ist, für die Versorgung, die wir genießen dürfen von dir, für die Freiheit, die wir haben dürfen in der Verkündigung. Na Jesus, mach du uns zu brauchbare Gefäße. Und ich möchte dir unsere Geschwister anbefehlen in der ganzen Welt, die verfolgt werden, die nicht frei von dir reden dürfen, die sich im Geheimen treffen müssen und von denen wir lernen dürfen, doch wie groß ihre Freude im Herzen ist und wie sie an dir dranbleiben, wie sie sich nicht auseinanderbringen lassen und nicht von dir wegbringen lassen. Herr Jesus, sie sind so Vorbilder für uns. Und so danke ich dir, dass wir eine weltweite Gemeinschaft von deinen Jüngern und von deinen Kindern, lieber Vater, sein dürfen. Herr Jesus, danke, dass du mit uns gehst in den Abend, dass du mit uns bist, diese ganze neue Woche, die jetzt vor uns liegt. Und du weißt, wo jeder jetzt Pläne hat und wo jeder was vor sich hat, Schweres, Schönes. Ich möchte dich bitten, dass du uns begleitest, dass du uns ruhig machst und dass du uns in unser Herz, in unser Gewissen durch deinen Geist hineinsprichst. Amen.